Gut, ich möchte mit euch jetzt eine Person in der Bibel anschauen, die Jesus begegnet ist und wo das ein Stück deutlich wird, wieder was von Herz zu Herz gewachsen ist zwischen ihr und Jesus. Es handelt sich um die Maria. Jesus begegnet Maria. Als erstes, um welche Maria handelt es sich? Wir haben ja mehrere Marien in der Bibel. Es ist die Maria, die Schwester der Martha und des Lazarus ist. Um die handelt es sich und die werden wir anschauen. Maria begegnet Jesus dreimal. Dreimal wird uns davon berichtet, von ihren Begegnungen mit Jesus. Diese Begegnung werden wir uns anschauen. Es ist das Erste, was uns berichtet wird, wo Jesus ins Haus der Maria und der Martha kommt. Die Geschichte unter der Überschrift Maria und Martha ist sie bekannt. Die zweite Begegnung ist die, wo Jesus kommt und ihr Bruder gestorben ist, wo er ihren Bruder Lazarus auferweckt. Und die dritte Begegnung ist dann gleich darauf folgend, wo sie Jesus die Füße salbt. Auffällig dabei ist, dass sie in all diesen drei Begegnungen dreimal zu den Füßen Jesu ist. Immer zu den Füßen Jesu finden wir sie. Und die Zahl 3, die steht in der Bibel für eine göttliche Einheit. Ja, die Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist eine Einheit. Wir hatten es vorhin, die Stiftshütte, die hat drei Abteilungen, aber es ist ein Gebäude, ja, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Der aaronitische Segen ist ein dreifacher Segen. Und so könnte man viele Beispiele nehmen, die Zahl 3, die steht für eine göttliche Einheit in der Bibel. In diesen drei Begegnungen der Maria scheint also ein tieferes Handeln verborgen zu liegen, das alles miteinander verbindet, das in eine Einheit miteinander ergibt. Wir kommen zur ersten Begegnung. Es ist Maria und Martha. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Das wird schon mal kurz lesen. Den meisten ist das bekannt. Bekannte Geschichte. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Die Geschichte, die beginnt mit den Worten: Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen. Luther übersetzt: Als sie aber weiterzogen. Und diese Einleitung dieser Geschichte, die bringt die Begebenheit in Verbindung mit dem, was vorher geschrieben ist. Und vorher lesen wir, dass Jesus eine Begegnung mit einem Pharisäer hatte und er ihm in dieser Begegnung, ging es darum, wer der Nächste ist, Jesus ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt und ihm damit nahebringt, wer der Nächste ist. Ich komme jetzt mal auf dieses Gleichnis. nämlich mal interessant, die Geschichte Maria Mutter mit diesem Gleichnis in Verbindung zu bringen. Ich lese mal die ersten Verse vom barmherzigen Samariter ab Vers 25, selbes Kapitel. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Diese Frage, wer ist mein Nächster? Es leuchtet hier wieder ein Stück dieser Dreiklang auch der Liebe Gottes auf. Liebe Gott, deine Nächsten wie dich selbst. Das ist auch wieder so eine Einheit, die aufleuchtet. Jesus erklärt ihm das anhand der Geschichte. Ihr kennt das, der Mann, der unter die Räuber fällt. Es kommt der Priester vorbei, der geht vorbei. Es kommt der Levit vorbei, der sieht den, geht vorbei. Es kommt der barmherzige Ritter, barmherzige Samariter. Und kümmert sich um ihn, nimmt ihn mit, versorgt ihn und kümmert sich wirklich darum, dass er gesund wird. Und dann lesen wir Vers 36 bis 37, dass Jesus zu dem Pharisäer sagt, nachdem er ihm die Geschichte erzählt hat: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Die Aussage Jesu in Bezug, wer ist dein Nächster, ist, der die Barmherzigkeit an dir übte. Wir lesen das, also wir nehmen das immer umgedreht wahr. Der Arme, der unter die Räuber gefallen ist, und der Samariter, der sich gekümmert hat, der hat seinen Nächsten gut versorgt. Aber Jesus stellt die Frage eigentlich umgedreht. Wer ist der Nächste demjenigen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist, der dort liegt? Wer ist dem der Nächste? Und es ist der, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Der Samariter war in dem Moment der Nächste für den, der unter die Räuber gefallen ist. Das Entscheidende für den Schriftgelehrten, der ja diese Frage an Jesus gestellt hatte, war, dass er es zulässt, sich zu dienen. Er musste es zulassen, die Barmherzigkeit anderer anzunehmen. Die Liebe seines Nächsten zuzulassen und anzunehmen. Das wird für mich hier zum Ausdruck gebracht. Und wie schwer haben es doch die Schriftgelehrten und Pharisäer an dieser Stelle gehabt. Ihr Stolz an dieser Stelle verbaute ihnen den Weg, ihren Messias anzunehmen. Wie schwer haben die sich getan, sich helfen zu lassen? Die waren ja die, die es immer alle wussten, richtig machten. Und Jesus sagt, du musst es eigentlich lernen, dir helfen zu lassen. Barmherzigkeit, die an dir geübt wird, anzunehmen. Eigentlich bringt Jesus hier zum Ausdruck, ich als dein Gegenüber bin dein Messias. Ich sehe deine innere Not. Ich liebe dich und möchte dich erlösen. Lass meine Liebe zu. Das war die Botschaft Jesu an den Pharisäer, an den Schriftgelehrten. Lass meine Liebe zu. Wenn wir uns den barmherzigen Samariter anschauen, dann entdecken wir in ihm eigentlich auch ein Stück Jesus. Der handelt nämlich wie Jesus. Es wird von ihm berichtet, in Vers 33, ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Wir lesen das von Jesus an mehreren Stellen, dass wenn er die Not um sich herum wahrgenommen hat, dass er innerlich bewegt war. Genau dasselbe, was das erste war, was der Samariter wahrgenommen hat, als er die Not gesehen hat, war, dass sein Herz bewegt war von dieser Not. Und das lesen wir von Jesus an vielen Stellen, dass er bewegt war von der Not, die er gesehen hat, von Einzelner, von dem Volk. Sein Herz war bewegt. Und aus diesem Bewegtsein des Herzens heraus handelt er dann. Wir sehen in diesem Gleichnis so ein Stück den barmherzigen Jesus. Liebe deinen Nächsten, indem du dich von ihm lieben lässt. Vielleicht hast du das noch nicht gehört. Ich sag's nochmal: Liebe deinen Nächsten, indem du dich von ihm lieben lässt. Wenn du jemand eine Freude machen möchtest, zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk, dann überlegst du dir, was du demjenigen kaufst, wie du ihm eine Freude machen kannst. Du backst das ein, du gehst hin, du gratulierst ihm, du schenkst ihm das. Worüber freust du dich am meisten, wenn du ihm dieses Geschenk gibst? Worüber freut man sich am meisten? Wenn der das Geschenk nimmt, auspackt und sich darüber freut. Darüber freut man sich am meisten. Er nimmt die Liebe, die du ihm gibst, geben möchtest in diesem Geschenk, an. Er nimmt sie wahr. Welch ein Schmerz für den Liebenden, wenn seine Liebe ausgeschlagen wird. Wenn die Liebe, die wir anderen entgegenbringen wollen, nicht angenommen wird. Das Gleiche gilt in unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Wir lieben ihn, wenn wir seine Liebe zulassen und uns von ihm lieben lassen. Und wir haben das heute schon des Öfteren gehört. Gott, der Vater, liebt uns von ganzem Herzen. Und es ist sein größtes Anliegen, sich uns zu geben und zu schenken. Und wir bringen ihm Liebe entgegen, indem wir diese Liebe zulassen. Indem er uns lieben kann. Ich erzähle eine persönliche Erfahrung wieder von mir aus meiner Zeit mit Gott. Wie gesagt, ich habe euch das gesagt, es ist vertrauter geworden zwischen mir und Gott. Es ist ein Herzensaustausch geworden. Und es gab eine Situation, wo ich dann so innerlich zu Gott hin gefragt habe: Herr, wie kann ich dir Freude machen? Und das, was ich in meinem Herzen vernahm, war: Lass meine Liebe zu. Ich habe das damals auch erstmal innerlich verstoffwechseln müssen und verarbeiten müssen. Aber Gott liebt uns so, dass er sich danach sehnt, dass wir diese Liebe einfach annehmen, empfangen und uns darüber freuen. Und es macht sein Herz am glücklichsten. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich bewusst still werde vor meinem Gott und ihm erlaube, Worte der Liebe zu meinem Herzen zu sprechen. Das, was Jesus über, was ich euch heute Vormittag gesagt hat, über seinen Sohn ausgesagt hat: Du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Gott sagt es mir oft, dass er sich einfach freut an mir als sein Kind, dass er mich lieb hat. Und ich will das zulassen, immer wieder neu still werden und hören: Vater, was hast du mir zu sagen? Und es geht da, merke ich, nicht immer zuerst darum, dass der Herr einen Auftrag für uns hat, sondern dass der Herr uns seine Liebe mitteilen möchte. Dass der Herr uns sagen möchte, wie kostbar und wertvoll wir ihm sind. Oder dass Gott Worte der Wahrheit in mein Herz spricht. Dass ich still werde und es zulasse, dass Gott zu mir redet und spricht und ich das empfange und nur wahrnehme. Ich erlebe in diesem Raum, in dieser Stille mit Gott, auch Überführung von meiner Schuld, dass Gott mit mir über meine Schuld spricht und redet. Das geschieht oft im Zusammenhang, dass ich die Liebe Gottes erkenne und im Erkennen dieser Liebe erkenne ich mich selbst in diesem Licht, erkenne meine klägliche, erbärmliche Liebe in diesem Licht, sehe oft meine Selbstsucht in diesem Licht und werde überführt von dem, wie ich eigentlich tief drin bin und wie Gott ist, wie liebevoll, wie vollkommen Gott in seiner Liebe ist. Und dieses Licht leuchtet und ich erkenne mich, aber es ist keine Verurteilung in diesem Licht. Es ist eine Überführung, die hinführt zu Gott, die mich freisetzt, die mich frei macht, die in freien Raum lässt zu sagen, ja Herr, so ist es. So bin ich, so bist du und verändere mich, ich bring's dir. Ich darf mit dieser Schuld vor Gott sein, sie ihm bringen und wirklich Vergebung empfangen, erleben. Und es ist ein Raum der Liebe, in dem das geschieht. Es ist keine Verurteilung, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott will in seiner Liebe mich befreien, heilen, erlösen. Deswegen legt er seinen Finger immer wieder auf Punkte, wo ich nicht in einer guten Art und Weise unterwegs bin. Wo wir in uns selbst gefangen sind, sind wir noch Gefangene. Gott will uns wirklich in die Freiheit führen. Als Jesus auf dieser Erde lebte, war er als Mensch seinen Mitmenschen der Nächste, der ihnen auf vielfältige Weise Barmherzigkeit erwies und sie liebte. Nachdem er ihnen die Wahrheit vom Lieben des Nächsten erklärt hatte, kam er mit seinen Jüngern zu Maria und Martha. Aufgrund des Vorgeschehens, was ich jetzt erklärt habe, von diesem Gleichnis, können wir jetzt diese Begebenheit zwischen Maria und Martha vielleicht besser einordnen. Wir sehen eine Martha, die Gastfreundschaft übt, die sich kümmert um die Gäste, die ins Haus gekommen sind und die sich müht, die Gäste zu versorgen. Sie macht das, was sich gehört und jede andere Frau in Israel auch getan hätte. Verständlicherweise kann sie Marias Verhalten nicht verstehen und bittet Jesus, ihre Schwester, zur Mithilfe anzuhalten. Doch Jesu Antwort verdeutlicht, dass jetzt nicht ihm gedient werden muss, sondern dass er da ist, in diesem Haus, um allen durch sein Wort zu dienen. Dass es in dem Moment darum geht. Er wollte was von seinem Herzen in die Herzen der anderen hineinlegen. Jesus ist da in seiner Barmherzigkeit und Liebe. Er sieht die hungrigen Herzen. Dieser Not möchte er begegnen. Seine Liebe fließt hier zu den Herzen hin, um sie zu versorgen mit seinem lebendigen Wort. Und das hat Maria erkannt. Sie lässt Jesu Liebe zu, indem sie dem Wort Jesu aufmerksam zuhört und seine Worte in ihr Herz aufnimmt. Sie schenkt ihm ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie ist wirklich, sie hängt an Jesu Lippen, sie ist zu seinen Füßen. Sie ist ganz bei Jesus. Und das ist auch was, was wir, denke ich, lernen müssen in unserer Zeit, dass wir ganz bei ihm sind. Wenn wir ihn wahrnehmen wollen, wir müssen ganz bei ihm sein Und da ist dieses innerlich zur Ruhe kommen wirklich manchmal eine wichtige Hilfe, Voraussetzung. Wir sind uns oft nur halb bei Jesus. Sie ist ganz da. Auch das in einer Situation ganz da sein. Oder auch mal ganz da sein bei einem anderen Menschen. Es geht immer mehr verloren in unserer Zeit der Handys. Ja, da redest du mit jemand und da macht es einen Piep und dann guckt derjenige drauf und die Aufmerksamkeit geht von dir weg auf das Ding hin und du merkst, er ist nicht ganz bei dir. Dass wir in unseren Begegnungen auch untereinander wieder lernen, ganz beieinander zu sein, ganz dem anderen zugewandt zu sein. Und genauso dann Gott ganz zugewandt zu sein. Das war Maria in dieser Szene. Da ist ein hungriges Herz, ein leeres Herz, was sich sehnt, gefüllt zu werden. Ja, ich habe mir in Klammern geschrieben, ein hungriger Magen ist leer, der knurrt. Ja. Ein hungriges Herz, das hat Sehnsucht, das möchte gefüllt werden. Marias Herz wollte gefüllt werden mit diesen Worten Jesu. Sie merkte, da geht Leben davon aus. Und das nimmt Jesus bei Maria wahr. Und das erfreut sein Herz. Seine Liebe wird angenommen. Maria nimmt diese Liebe an. Seine Liebe kann in ihr Herz fließen. Und das ist es, was Jesus hier hervorheben möchte, meines Erachtens in dieser Geschichte, was er unterstreicht. Maria liebt mich hier als ihren Nächsten. Sie liebt den Lehrer Jesus, indem sie seine Worte im Herzen aufnimmt und seine Liebe zulässt. Wie anders reagieren so viele zur damaligen Zeit gegenüber Jesus, der unterwegs ist mit seiner Liebe und Ablehnung erlebt. Denken wir an die Pharisäer, die ihn nicht nur abgelehnt haben, die ihn hinten aus zu noch im Leben getrachtet haben. Oder auch an diese Worte von Jesus, als er nach Jerusalem einzieht und dann über diese Stadt weint. Jerusalem, ich habe dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, unter ihre Fittiche. Das habe ich gewollt, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr seid dem ausgewichen. Ihr habt meine Liebe, die ich zu euch bringen wollte, nicht angenommen, nicht zugelassen. Da sehen wir diesen Schmerz bei Jesus, dieser Schmerz der Liebe, als er weint über Jerusalem. Diese Liebe, die abgelehnt wird, diese Liebe, die nicht angenommen wird. Maria lässt Jesu Liebe zu. Hier fließt Liebe von Herz zu Herz. Und da beginnt eine tiefe Herzensbeziehung bei Maria zu Jesus zu wachsen, die von Liebe geprägt ist. Jetzt würde ich mit euch die zweite Begegnung von Maria anschauen. Johannes Kapitel 11. Kaffee hat's eilig. Ich denke, die Geschichte ist auch sehr lang, die lese ich nicht im Gesamten. Ich denke, die ist auch soweit bekannt unter uns. Ich lese mal, nachdem diese Nachricht von Lazarus, dass der krank ist, bei Jesus gelandet ist, die Verse 3 bis 5 in Kapitel 11. Also da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Das als erstes, wie leuchtet hier die Liebe Jesu zu allen Personen dieser Familie auf? Explizit steht es da, Jesus liebte die Martha, ihre Schwester und ihren Bruder, den Lazarus. Jesus liebt alle Menschen. Aber dass er das hier so, dass das hier so benannt wird, würde ich sagen, macht wirklich diese Innigkeit auch der Beziehung zwischen Jesus und dieser Familie, zwischen diesen drei Personen deutlich. Es ist eine innige Beziehung, die Jesus zu ihnen hat, und eine Liebe zu dieser Familie, die er hat. Und Maria und Martha wissen in ihrem Herzen um seine Liebe zu ihnen. Ja? Denn sie lassen Jesus die Nachricht bringen, Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Sie wissen es, dass er sie lieb hat. Nach der Aussage, dass Lazarus krank war, wird uns als erstes über dem gesamten Geschehen die Innigkeit der Beziehung zwischen Jesus und diesen drei Geschwistern berichtet. Danach wird uns berichtet, dass Jesus sich ganz bewusst nicht auf den Weg macht, dass er abwartet, bis Lazarus gestorben ist. Wir sehen hier auch, Jesus weiß vom Himmel her, was er hier tun soll. Dass es hier um mehr geht. Und das bringt er zum Ausdruck, ja, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Er weiß es schon, um was es geht. Die ihm von Herzen nahestehenden dürfen eine besondere Offenbarung seiner selbst und seiner Herrlichkeit erleben. Das ist für Maria und Martha nicht ohne Leid möglich. Leid und Herrlichkeit gehören in der Bibel immer zusammen. Das sind wie zwei Paar Schuhe, die zusammengehören. Da, wo sich die Herrlichkeit Gottes offenbart, ist es oft mit Leiden verbunden. Wenn wir zum Beispiel am Anfang der Apostelgeschichte lesen, diese Wunder, diese Herrlichkeit, die sich durch die Apostel offenbart, wir lesen ein Wunder und im nächsten Moment sitzen sie im Knast. Wir lesen ein Wunder und dann werden sie wieder verhört. Wir lesen davon, dann erlebt die Gemeinde Verfolgung. Das geht immer Hand in Hand. Leid und Herrlichkeit stehen in der Bibel immer zusammen. So ist es Jesus selbst, der sie in dieses tiefe Leid hineinführt. Verbunden mit starkem innerlichen Schmerz und einer großen Dunkelheit ihrer Seele. Wir sehen ihre Hoffnungslosigkeit in dieser Geschichte, die dann zum Ausdruck kommt, als sie ihm sagen, wenn du hier gewesen wärst, dann hättest du ihn heilen können. Aber jetzt ist er gestorben. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt kannst auch du nicht mehr eingreifen und handeln. Für sie war mit dem Tod die letzte Hoffnung dann vorbei. Er war gestorben. Sie hatten Hoffnung bei Krankheit. Sie wussten, Jesus kann Kranke heilen, aber bei dem Tod hatten sie keine Hoffnung mehr. Es war mit einer Hoffnungslosigkeit für sie verbunden. Und doch sehen wir die Seinen, die er liebt, sie sind in seiner Hand. Sie sind keinem Schicksal ausgeliefert. Auch wenn wir durch manch Schweres hindurchgehen, wir sind keinem Schicksal ausgeliefert. Wir sind als seine Kinder immer in seiner Hand. Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Es ist seine Liebe, die uns auch solche Wege führt. Und ich habe heute früh meinen Weg euch Stück erzählt, und es ist wirklich Not gewesen, nicht nur für mich, auch für unsere Familie, für meine Frau, für die Kinder, ist es nicht einfach gewesen, und doch ist es Gott, der da drüber stand. Und wie gesagt, wenn ich jetzt zurückschaue, erkenne ich, es war Gott, der mit mir dort durchgegangen ist. Es war Gott, der mich da durchgeführt hat, der das genutzt und gebraucht hat, um mich näher an sein Herz zu ziehen. Es war ein Weg Gottes, den ich gehen musste, um das erleben zu dürfen. Vielleicht ein harter Weg, aber ich hätte es anders wahrscheinlich nicht begriffen. Und ich sehe, wenn ich zurückschaue, die Liebe Gottes. Für mich war es sehr interessant, als ich das erste Mal zu meinem Mentor kam und ihm meine Not erzählte. Da sagte er mir als erstes, Gott hat was vor mit dir. Gott ist da und er liebt dich. Er hat da drin schon die Liebe Gottes gesehen, die ich noch nicht sehen konnte in dem Moment, weil er selber da durchgegangen ist und das so erlebt hatte. Es ist so, Gott führt uns manchmal solche Wege. Aber wir brauchen manchmal solche Tiefen, solche Wege, damit sich Gott uns in einer Art und Weise offenbaren kann, wie wir das sonst nicht wahrnehmen würden. Und in dieser Offenbarung liegt viel, viel mehr Segen, als wie ein Schmerz, den wir erleben, wenn wir durch diese Tiefen gehen. Ich sehe das auch bei Hiob. Das ist ja eine heiße Geschichte. Da spricht ja der Teufel vor. Aber wenn wir diese Geschichte genau lesen, dann ist es Gott, der Hiob ins Spiel bringt. Gott ist es, der den Teufel eigentlich anreizt oder aufmerksam macht auf seinen Knecht. Gott bringt den Teufel eigentlich erst dahin, sich an den Hiob zu vergreifen und lässt das dann zu. Und es ist schwer, wo der Hiob durchgehen muss. Und doch ist Hiob hinten raus zu so, so viel gesegneter. Und er hat eine Offenbarung Gottes, die gewaltig ist. Es ist ein Geheimnis. Wir sind zu schnell dabei, wenn uns Schwierigkeiten widerfahren als Christen, schnell das dem Teufel in die Schuhe zu schieben, da drin eine Anfechtung oder Versuchung zu sehen und da fleißig zu beten. Das kann manches Mal der Fall sein. Aber unser Leben ist zuerst in Gottes Hand. Und selbst wenn wie bei Hiob der Teufel ran darf, er muss Gott dienen. Wir sind selbst dort, wo Gott es zulässt, dass der Teufel uns ärgert, wo finstere Mächte uns vielleicht zu schaffen machen, in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir am Herzen Gottes sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind und nicht bewusst in Sünde leben, dann sind wir in Gottes Hand und dann muss uns das dienen. Und es wird uns dienen, hinten raus zu. Ich wende mich jetzt wieder zur Maria, in dieser Geschichte ganz speziell zur Maria. Das lesen wir dann ab die Verse 29. Da wird die Maria gerufen sozusagen von ihrer Schwester. Die Martha ist ja als Erste unterwegs, Jesus zu begegnen, als er sich aufgemacht hat zu Lazarus. Und die Martha kommt zurück und sagt es dann, der Lehrer ist da und ruft dich. Und dann lesen wir von Maria, als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand, hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Soweit mal. Also Maria wird von Jesus durch Martha gerufen. Jesus hatte Martha im Gespräch Trost gespendet im Hinblick auf die bevorstehende Auferstehung ihres Bruders. Er hat versucht, ihr das zu verdeutlichen und nahe zu bringen. Sie hat das nur nicht fassen können, was dort vor ihr stand an Geschehen. Das war für sie nicht fassbar. Und sehr wahrscheinlich, dass Jesus diesen Trost auch Maria ganz persönlich schenken wollte. Maria kommt zu Jesus mit denselben Worten der Martha. Das ist auch auffällig. Dieselben Worte. Die Martha kommt zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und dieselben Worte gebraucht Maria. Wie das bei Frauen ist, die tauschen sich oft aus. Die zwei Schwestern werden das miteinander bewegt haben, viel miteinander bewegt haben. Und das war in ihrem Herzen. Das war in ihrem Herzen da. Das war ihre Not. Das hat sie am meisten bewegt. Und diese Aussage bringt aber auch ihren Glauben zum Ausdruck. Da ist ein Glaube in ihrem Herzen gewachsen. Ein Glaube, dass Jesus die Kranken heilt. Mit einer Gewissheit, da kann man Hut davor ziehen. Die sagen, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Dann hättest du ihn gesund gemacht. Punkt. Und das ist Glaube, der in ihren Herzen da war. Sie hatten Glauben, dass Jesus die Kranken heilt. Da ist etwas in ihrem Herzen gewachsen. Aber den Glauben, dass Jesus auch Tote lebendig macht, der war noch nicht in ihrem Herzen da. Deswegen diese Not in dieser Situation. Jetzt war ihr Bruder tot. Als Maria zu Jesu Füßen weint, ergrimmt Jesus im Geist. Meines Erachtens ergrimmt Jesus darüber, wie die geistliche Macht des Todes seinen Lieben zusetzt. Jetzt macht er sich sofort daran, Lazarus vom Tod ins Leben zurückzuholen und sich ihnen, den Schwestern, als "Ich bin die Auferstehung und das Leben" zu offenbaren. Dieses "Ich bin"-Wort überstrahlt ja diese ganze Geschichte, diese Offenbarung Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Welch gewaltiges Geschehen erfährt Maria hier in der tiefsten Not ihres bisherigen Lebens. Jesus verwandelt ihre Trauer in Freude. Alle Dunkelheit wird Licht. Ja, diese Hoffnungslosigkeit ist ja eine Dunkelheit. Es wird Licht. Der Tod muss dem Leben weichen. Kannte sie Jesus bisher als den, der die Kranken heilt, so kennt sie ihn nun als den, der die Toten lebendig macht. Und das ist auch ein gewaltiger Glaube. Dieses Glaubenszeugnis bekommt Abraham. Er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht, in Bezug auf seinen Sohn Isaak. Paulus bringt das so zur Sprache. In Verbindung mit den im Herzen aufgenommenen Worten Jesu, diese erste Geschichte, Maria zu den Füßen Jesu, vielleicht war Jesus auch noch öfters in diesem Haus. Auf jeden Fall sind diese Worte, die sie gehört hat, in ihrem Herzen. Und jetzt mit dem, was Maria erlebt hat, diese Auferweckung ihres Bruders, ist Maria durch diese Offenbarung Jesu in der Folge eine ganz kostbare Wahrheit aufgeleuchtet. Und diese wird ihr sogar kostbarer als die Auferweckung ihres Bruders selbst. Und im folgenden Kapitel, Johannesevangelium, wird uns davon berichtet. Da wären wir jetzt bei dieser dritten Begegnung von Maria mit Jesus. Das ist diese Salbung. Steht dann gleich ab Vers 1, die ersten 8 Verse. Ich lese wieder. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu, und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Soweit der Text. Maria das dritte Mal zu den Füßen Jesu. Sie nimmt ein Pfund Salböl, das einen Wert von 300 Denare hat, und salbt damit Jesu Füße. Diese 300 Denare, das entspricht vom Wert her einem damaligen Jahreslohn. Das ist heute bei einem Stundenlohn, wenn wir nur 12 Euro ansetzen, wären das 24.000 Euro. 24.000 Euro über Jesu Füße. Das ist wirklich Verschwendung. Aber die Liebe rechnet nicht in Zahlen. Die Liebe rechnet gar nicht. Ihr Herz ist von Jesu Liebe zu ihr so ergriffen und erfüllt, dass sie alles gibt, was sie geben kann. Sie gibt damit wirklich alles. Und was wir lesen und sehen ist: Und Jesus lässt ihre Liebe zu. Auch Jesus lässt unsere Liebe zu und bringt uns damit Liebe entgegen, wenn wir ihm unsere Liebe, wie auch immer, bringen. Er lässt es an sich geschehen. Er lässt es zu. Was ist es, das ihr Herz zu solcher Hingabe bewegt? Ich lese nochmal den Vers 7. Dort sagt Jesus über sie: Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Bei Markus lesen wir in der Parallelgeschichte: Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Den Jüngern hat Jesus dreimal gesagt, dass er sterben wird, in Jerusalem und am dritten Tag auferstehen wird. Wieder dreimal, nebenbei bemerkt. Wir lesen von den Jüngern, sie verstanden es nicht. Sie haben das nicht fassen können. Maria, diese einfache jüdische Frau, hat es im Herzen verstanden, dass er sein Leben hingeben wird und dass er wieder auferstehen wird. Und sie hat verstanden, was das für sie persönlich, aber auch für alle, die Jesus glauben werden, bedeutet. Wenn der Messias an unserer Stelle sein Leben hingibt. Es war eine Offenbarung ihres Erlösers. Sie hat erfasst, was es bedeutet, was Jesus für sie tun wird. Dass es sie erlösen wird. Es war eine Offenbarung des Messias, dass sie erkannt hat, wer Jesus ist, was er tut und welche Liebe darin liegt, die Jesus ihr gegenüber darin in diesem Opfer zum Ausdruck bringt. Und diese Offenbarung, dass sie das erkannt hat im Voraus, hat ihr Herz erfüllt. Eine Offenbarung von Jesu Liebe. Und diese Liebe hat ihr Herz erfüllt und sie dazu bewegt, die Liebe Jesu auf diese Weise zu erwidern, dass sie dieses 24.000 Euro über seine Füße gießt und ihn salbt damit und zum Ausdruck bringt: Du bist mein Erlöser, du wirst dein Leben hingeben für mich. Hier ist mein Leben mit allem, was es ausmacht. Es gibt noch einen Aspekt, der in Marias Handlung verborgen liegt. Meines Wissens stand das Pfund Salböl für das Vermögen, welches die Braut mit in die Ehe brachte. Eine Frau hat damals kein Vermögen erwirtschaftet. Schon gar nicht ein Jahreslohn von 300 Denare. Das zu erwirtschaften alleine hätte, wer weiß wie lange gedauert, aber die Frauen, die waren damals nicht in solchen Dienstverhältnissen und haben Geld erwirtschaftet. Das war das, was die Frauen mitbekommen haben, als Brautgeschenk. Mit der Salbung Jesu verschenkte sie somit nicht nur ihr Bestes, sondern mit ihrem Brautgeschenk sich selbst an Jesus. Ich gehöre dir in alle Ewigkeit. Sie sah sich als Teil der Braut mit ihm vereint in seinem Reich. Ich gehöre dir. Das sehen wir ein Stück in dieser Handlung, diese himmlische Braut Jesu, die er mit seiner vollkommenen Liebe überschüttet hat und erworben hat. Eine Braut, die diese Liebe zugelassen hat, empfangen hat und von dieser Liebe innerlichst ergriffen ist, ihr Herz gewonnen ist für Jesus und die ihn wieder liebt mit allem, was sie hat und sich ihm hingibt. Ich fasse das zusammen, die drei Geschichten. Es ist die Liebe Jesu, die das Herz von Maria zu sich zieht. Es ist seine Liebe, die ihr Herz bewegt, sich ihm zu öffnen und seine Liebe zuzulassen. Und so sehen wir in allen drei Begebenheiten, wie diese Liebe Jesu zu ihr fließt und ihr Herz mehr und mehr erfüllt, bis dahin, dass Marias Herz in der Liebe mit Jesus vereint wird, sodass auch sie sich ihm ganz hingibt, wie er es für sie und jeden von uns in seinem Leiden und Sterben getan hat. Wir dürfen in dieser Liebe Gottes wachsen. Und es beginnt immer damit, dass wir seine Liebe zulassen und mehr von seiner Liebe erkennen und erfahren. Er möchte uns helfen zu entdecken, wie sehr er uns liebt und wie glücklich wir ihn machen, wenn wir ihn lieben, indem wir seine Liebe zulassen. Nimm dir Zeit für diese Intimität mit Gott, dass du das erlebst und erfährst, diese Liebe von ihm zu dir, von seinem Herzen hin zu deinem Herzen. Dein Herz wird von dieser Liebe verwandelt werden zum Lieben. Und das wird dann ganz persönlich werden wie bei Maria, die ihre Liebe in dieser Art und Weise Jesus gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Wie du das Jesus gegenüber zum Ausdruck bringst, das ist deinem Herzen überlassen. Und da können wir ganz unterschiedlich unterwegs sein. Wir sind Originale. Die Liebe ist was Pulsierendes, nichts Festgelegtes. Und mein Mentor hat mir eine Geschichte erzählt, die erzähle ich euch noch, von einer Frau, die Jesus ihre Liebe zum Ausdruck brachte, indem sie jede Woche für Jesus auf ihr BW einen frischen Blumenstrauß gestellt hat. Es war ihre Art und Weise, diese Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und dann war eines Tages war ein Gastsprecher in ihrer Gemeinde. Und als er die Predigt beendet hatte, oder war es mitten in der Predigt, auf jeden Fall hatte er noch eine Mitteilung von Gott. Und er sagte, ich soll hier jemandem im Raum mitteilen, Warte, wie war's? Ja, also ich soll jemandem mitteilen, ich freue mich über die Blumen. Und das hat die Frau natürlich zutiefst bewegt, dass Gott das wahrnimmt und dass diese Liebe, die sie ihm zum Ausdruck bringt, bei Gott ankommt und Gott ihr diese Rückmeldung gibt. Ich freue mich darüber, über diese Blumen, die du mir da hinstellst, weil ich sehe dein Herz, was dahinter steht. Und so kannst du, das wird fließen aus deinem Herzen, wie du deine Liebe Jesus zum Ausdruck bringen wirst, wenn du ergriffen bist von dieser Liebe mit Jesus. Und es kann ganz unterschiedlich ausschauen. Es ist Liebe, die sich Bahn bricht, dann auch in solch ganz praktischen Dingen. Aber es beginnt in unserem Herzen. Und das war es, was ich euch heute so ein Stück mit auf den Weg geben wollte. Und ich wünsche euch diese Herzensbegegnungen, Erfahrungen mit ihm. Und daraus kann so viel fließen. Da empfangen wir Leben, was unser Leben verwandelt und wovon unser Umfeld gesegnet werden wird. Weil das Leben, was wir von ihm empfangen, verwandelt uns in sein Bild. Und da fließt von ihm selber was durch unser Leben zu anderen hin. Die kriegen was mit davon. Wie wir es von den ersten Aposteln gelesen haben, wenn Gott Wohnung macht in uns, es wird sichtbar werden. In welcher Art und Weise auch immer. Ich würde noch mal beten zum Abschluss und dann wollten wir eine Kaffeepause machen. Ach, lieber Vater, ich danke dir, dass du uns so nahe kommst, dass du uns deine Liebe auf so vielfältige Art und Weise erweist, dass du weißt, wie du unsere Herzen erreichst, wie du uns deutlich machst, dass du uns liebst. Du kennst uns, dafür danke ich dir. Ich bitte dich für uns um diese Erfahrung und ich bitte dich auch darum, dass wir lernen, deine Liebe zuzulassen. Du siehst, dass uns das auch manchmal schwerfällt, einfach uns beschenken zu lassen. Heile auch diesen Riss, der da in unserem Herzen ist, und mach uns fähig, deine Liebe zu empfangen, aufzunehmen. Danke, Herr, dass in der Begegnung mit dir unser Leben verwandelt wird und wir schon jetzt ein Stück Ewigkeit schmecken dürfen, Herr. Da kommt ein Stück Himmel in unser Leben. Danke, Herr, dass uns keiner so erfüllen kann, wie du es tust. Du bist die Quelle, du bist uns wirklich alles. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Amen.